Also liebe Damen und Herren, guten Abend. Herzlich willkommen zu dem ersten Vortrag von der Reihe Colloquium Phänomenologicum im Sommersemester 2014. Mein Name ist Andreas Tahiti und ich habe in diesem Semester die ehrenvolle Gelegenheit, Herrn Gander hier an der Uni Freiburg zu vertreten. Dazu gehört auch die Mitgestaltung des Colloquium Phänomenologicum und jetzt in diesem Zusammenhang auch die Moderation für den Abend. Heute ist es für mich eine besondere Freude, Michele Averchi vorstellen zu dürfen. Michele Averchi ist nämlich nicht nur ein hochkarätiger Philosoph und ein großartiger Forscher in der Phänomenologie, sondern auch ein sehr guter Freund. Er hat an der Uni Mailand studiert, also wir haben eigentlich zusammen das Grundstudium abgeschlossen und ein Stück unseres philosophischen Wegs haben wir auch zusammen beschritten und beschreiten wir immer noch. Also 2010 hat Michele Averchi an der Universität Mailand promoviert mit einer Dissertation über die Erfahrung des Ich in Husserls Phänomenologie. Die Dissertation wurde unter anderem von Dan Zahavi betreut und daraus sind dann zahlreiche Publikationen entstanden. Herr Averchi hat nicht nur zu den berühmten großen Namen der Phänomenologie veröffentlicht, also Husserl, Scheler, Heidegger, sondern auch zu weniger bekannten, aber ebenso wertvollen Phänomenologen wie zum Beispiel Moritz Geiger. Unter anderem war er 2008 im Rahmen seiner Promotion hier in Freiburg Gastforscher. Und nach der Promotion hat er dann 2 Jahre in Köln als DAD-Stipendiat gearbeitet. Und jetzt, seit letztem September, ist er Assistant Professor im Rahmen einer Tenure-Track-Stelle an der Catholic University of America in Washington. Und heute Abend ist der Titel seines Vortrags Wissensaustausch und Mitteilung bei Edmund Husserl. Also bitte.
Also ich bedanke mich herzlich bei Professor Gander und Professor Staiti und alle den Mitarbeitern von Husserl Archiv für diese ehrenvolle Einladung. Und ich bedanke mich auch herzlich bei den Fußballfans unter euch. Da ich auch ein Fußballfan bin, werde ich versuchen, deutlich, aber knapp zu berichten, damit wir dann zu einer anderen Phänomenologie uns bewegen könnten. Ich fange einfach an. Der Wissensaustausch spielt eine wesentliche Rolle in unserem Leben und in der Entwicklung der Gesellschaft. Aber, so ist mein Anspruch, er wurde noch nicht von der Philosophie genug durchforscht. Ich beziehe mich insbesondere an die sogenannte Erkenntnis durch Zeuge. Diese Art von Erkenntnisgewinn geschieht, wenn jemand einen gewissen Inhalt für wahr hält, obwohl er oder sie keine direkte Evidenz dafür hat. Das heißt, rein aus Grund einer Mitteilung aus oder von einem anderen Subjekt. Um zu verdeutlichen, wie wichtig diese Art von Erkenntnisgewinn ist, denken wir an unser alltägliches Leben. Also, wie viel von dem, was wir wissen, kommt aus einer direkten Evidenz? Und wie viel haben wir von anderen bekommen? Denken wir zum Beispiel an alles, was wir in der Schule gelernt haben, an das, was wir durch die Medien bekommen, an das, was wir durch unsere Mitarbeiter oder unsere Familie erfahren. Oder denken wir an das, was passiert, wenn wir unseren Arzt oder Steuerberater besuchen. Sollten wir auf alle diese Formen von Erkenntnis verzichten, um nur Erkenntnisse aus direkter Evidenz zuzulassen, wäre unsere Welt deutlich verarmt. Wir würden sogar unseren eigenen Namen oder unseren eigenen Geburtstag nicht kennen. Das Gleiche gilt für viele der wichtigsten menschlichen Unternehmungen. Denken wir an die Naturwissenschaften oder an die Technologie. Könnte ein Physiker oder ein Ingenieur sich auf Experimente und Erfahrungen von anderen nicht schützen, gäbe es mehr oder weniger keinen Fortschritt. Die Erkenntnis durch Zeuge spielt also eine wesentliche Rolle in unserem Leben und in der Entwicklung der Gesellschaft. In der Geschichte der Philosophie, es gibt natürlich Ausnahmen, aber insgesamt, wurde diese Form von Erkenntnisgewinn nicht genug durchforscht. Grund dafür war die verbreitete Auffassung der Erkenntnis, die wir schon bei, also sagen wir, ich würde Aristoteles und Descartes als Väter eine solche Auffassung ganz grob nennen. Aus der aristotelischen Tradition kam die Idee, dass Erkenntnis im vollen Sinne nur Wissenschaft sei, das heißt ein einheitliches System von deduktiv verbundenen notwendigen Wahrheiten aus evidenten, universalen und allgemeinen Prinzipien ergeben. Aus der kartesianischen Tradition kam die Idee eines methodologischen Individualismus im Erkenntnisprozess und ein Nachdruck auf die erste Person Evidenz als Quelle der Rechtfertigung der Gültigkeit der Erkenntnis. Eine solche Auffassung übt noch einen tiefen Einfluss zum Beispiel auf eine unter Laien sehr verbreitete Vorstellung der Wissenschaft, der Naturwissenschaft insbesondere, obwohl ganz seltene von Wissenschaften unterstützt. Die aristotelische Idee der Erkenntnis als Wissenschaft und die kartesianische Idee des Individualismus in der Erkenntnis setzen damit eine sehr hohe Maßstabe für das, was als Erkenntnis gelten kann oder darf. Damit läuft man aber die Gefahr, alle die früher genannten Beispiele von Erkenntnis durch Zeuge und undifferenziert als Meinung zu bezeichnen. Jedoch, das ist meine Frage, ist es tatsächlich so? Wenn wir auf unseren Alltag aufpassen, merken wir, dass die Situation in der Tat viel komplizierter ist. Es gibt zwar ganz unterschiedliche Formen von Weitergabe der Erkenntnis. Je wichtiger zum Beispiel etwas für uns ist, desto weniger glauben wir einfach an alles, was man darüber sagt. Oder zumindest sollten wir so denken. Wenn wir eine Diagnose brauchen, wollen wir wissen, ob der Arzt kompetent ist oder nicht. Und wenn wir etwas in einer Zeitung lesen, wollen wir wissen, ob sie glaubwürdig ist oder nicht. Es gibt also, zumindest in solchen und ähnlichen Fällen, keine einfache Leichtgläubigkeit. Obwohl wir keine direkte Evidenz haben, gibt es hier Bedingungen der Rechtfertigung für die Einnahme der Erkenntnis durch Zeuge. Wir haben Gründe, um zu glauben. Es könnte wohl sein, dass diese Gründe sich als ungenügend erweisen werden in der Zukunft. Der Arzt, wir erfahren zu spät, war doch nicht kompetent. Aber jedoch sind diese Gründe bei der Einnahme der Erkenntnis da. Die Erkenntnis durch Zeuge ist also eine Dynamik der Vernunft, die sich auf vernünftige Gründe basiert. Aber wie funktioniert genau eine solche Dynamik? Wie kann man im Bereich des Wissensaustauschs zwischen dem Vernünftigen und dem Unvernünftigen unterscheiden? Also wenn wir den ganzen Bereich als Meinung bezeichnen, verzichten wir auf ein tieferes Verständnis solcher Phänomene. Meine These ist, dass Husserls Phänomenologie wichtige Ressourcen liefert, um die Dynamik der Erkenntnis durch Zeuge besser zu verstehen. Husserl hat keine systematische Überlegung darüber entwickelt, aber er hat an vielen Stellen seine Arbeit daran angedeutet. Insbesondere geschah es im Rahmen Husserls Analysen der sogenannten Übernahme. Dieses Wort bezeichnet im Husserlschen Lexikon eine Weitergabe, ein Übernehmen von etwas aus einem anderen Subjekt. Also ich werde heute über mein Projekt berichten, solche husserlichen Überlegungen zu systematisieren und auch philosophisch zu bewerten. Und ich werde mich auf die drei Bände über die Intersubjektivität konzentrieren. Also es gibt viele andere Stellen im husserlichen Korpus über die Übernahme, aber ich habe nur einige davon gewählt für heute. Ein Grund für mein Interesse daran besteht in der Entwicklung einer Debatte über die Erkenntnis der Zeuge in der analytischen Philosophie. Meiner Meinung nach wäre ein Dialog zwischen analytischer Philosophie und Phänomenologie in diesem Bereich sehr fruchtbar. Desto mehr so, und damit schließe ich dieses Vorwort, in einer Welt, in der das Knowledge Sharing zu einem Schlagwort geworden ist. Die Philosophie muss über solche Themen überlegen, um Unterscheidungen zu ziehen. In meinem Vortrag möchte ich also zeigen, zuerst, dass durch Husserls Analysen einige Elemente der Vernünftigkeit der Erkenntnis der Zeuge hervorgebracht werden können. Und zweitens, dass insbesondere solche Vernünftigkeit sich auf einer Interaktion zwischen Vergegenwärtigungen und Antizipationen basiert. Also die Einbildungskraft spielt eine entscheidende Rolle. Also erster Punkt, Vergemeinschaftung der Erfahrungen. Husserls erste relevante Bemerkung ist die folgende. Der Wissensaustausch basiert sich auf einer Vergemeinschaftung der Erfahrungen. Ich kann Erkenntnisse durch ein anderes Subjekt gewinnen, insofern ich in der Lage bin, ideell mich in ihn hinein zu versetzen. Die Fähigkeit, die Erfahrung anderer zu teilen, ist eine bedingende Möglichkeit für den Wissensaustausch. Was meint Husserl damit? Erstens merken wir, dass eine Grundbedingung für die Übernahme der Erkenntnis durch Zeugnisse, durch Zeuge, die Empathie ist. Das ist fast selbstverständlich, aber. Also, eine kurze Zusammenfassung wird uns heute genügen. In meiner Welterfahrung sind auch andere Subjekte gegeben, andere Wesen, die sich als ausgestattet mit einer eigenen Perspektive auf die Welt manifestieren. Ich habe keinen direkten Zugang zu ihrer Perspektive, die durch eine leibliche Analogie apperzipiert wird. Mein Leib ist durch zwei Seiten sozusagen erfahren, von innen und von draußen, und also durch eine passive Assoziation, die sogenannte Paarung, apperzipiere ich einen analogen Leib wie mein Leib, und in diesem anderen Leib apperzipiere ich eine analoge Innenseite, eine Subjektivität. Alles das ist eine Voraussetzung für den Wissensaustausch. Wäre ich das einzige Subjekt auf der Welt, könnte ich nichts austauschen. Damit ein Austausch stattfinden kann, muss ich offen für die Existenz anderer Subjekte sein. Das ist der erste Schritt, Empathie. Zweiter Schritt, durch sprachliche Mitteilung kann ich jetzt einen Zugang zu den anderen Perspektiven gewinnen. Innerhalb der Rahmen der Kommunikation kann ich verstehen, wie die Welt durch die Augen meines Gesprächspartners aussieht. Beim Hören seiner oder ihrer Mitteilung kann ich mich in ihn oder sie hineinversetzen und verstehen, was er oder sie meint, das heißt, was ist für ihn oder sie wahr oder falsch, was ist richtig und ungerecht, was ist schön und hässlich. Husserl, das ist interessant, erwähnt den Fall eines Anthropologes, der über eine fremde Kultur forscht. Der Anthropologe hört fremde Beschreibungen der Welt zu und damit vollzieht er eine Art Epoche. Er einklammert die Frage nach der Wahrheit oder Falschheit von dem, was er hört. Er will nicht erst verstehen, ob der Bericht in Einstimmung mit der wahren Welt ist. Das heißt nämlich die wahre Welt, wie sie dem Anthropologe aussieht. natürlich, sondern er will die fremde Welt verstehen. Er will verstehen, wie die Welt dem anderen aussieht. Insbesondere versucht der Anthropologe, die vom Gesprächspartner operierten Geltungssetzungen zu verstehen. Das heißt, welche ist die wahre Welt, die wirkliche Welt des anderen? Was ist wirklich für den anderen? Was hält er oder sie für wirklich? Also nehmen wir an, dass der Mitteiler sagt, auf dem Vulkan gibt es böse Geister. Der Anthropologe versteht es, indem er in der Lage ist, durch Hineinversetzung sich eine Welt anzubilden, in der die sogenannten Wesen wirklich sind und da sind auf dem Vulkan. Der Anthropologe denkt, wäre ich an seiner oder ihrer Stelle, würde ich die Welt so sehen. Die Leistung des Anthropologes ist nicht wesentlich anders als das, was wir alle machen, wenn wir versuchen, einen anderen zu verstehen. Wenn der andere sagt, am Ende der Straße gibt es ein blaues Haus oder die Republik ist besser als die Monarchie, machen wir genau das Gleiche. Das heißt, wir üben eine partielle Einklammerung der Gültigkeit unserer Welt, diese Art partielle Epoche, und dann wir üben eine Hineinversetzung durch eine Bildungskraft in eine Variation unserer Welt. Jedes Mal, wir versuchen, einen anderen zu verstehen, riskieren wir einen solchen Sprung aus der für uns wirklichen Welt. Wir springen in eine andere, partiell unbekannte Welt. Dritter Schritt, und das Wichtigste für uns heute, eine solche Hineinversetzung in die Welt des anderen, dieser Sprung aus der für uns wirklichen Welt, kann manchmal unsere eigene Welt erschüttern. Zurück in unsere Welt müssen wir manchmal feststellen, dass sie anders geworden ist. Etwas aus der Welt des anderen hat uns nach Hause begleitet. Eine Geltungssetzung vom anderen vollzogen kann nämlich zu einer von uns selbst vollgezogenen Geltungssetzung werden. Kehren wir zum Beispiel des Anthropologes zurück. Amitale sagt ihm, pass auf, es gibt böse Geister auf dem Vulkan. Und der Anthropologe vollzieht die früher angedeutete Leistung. Dann ein anderer Mitteiler sagt ihm, ja, und dazu lebt auf dem Vulkan eine sehr gefährliche Kobra. Nun, die Kobra gehört auch der Welt des Mitteilers und der Anthropologe versetzt sich in sie hinein. Aber indem er seinem Gesprächspartner glaubt, endet die Hineinversetzung auch die Welt des Anthropologes. Es gibt jetzt eine neue Geltung, die früher nicht da war, nämlich die Kobra auf dem Vulkan. Diese Geltung wird jetzt als wirklich gesetzt. Dieses Element, und das ist das Wichtigste zu begreifen, ist schon gegenwärtig und wirkend in der Erfahrung des Anthropologes, auch wenn er nicht zum Vulkan geht. Sogar könnte die Kobra genau der Grund sein, warum der Anthropologe nicht zum Vulkan geht. Der Anthropologe hat keine direkte Evidenz der Kobra, aber die Kobra ist sozusagen schon da, im Horizont seiner Erfahrung, als möglicher Gegenstand einer möglichen Erfahrung. Betrachten wir einen einfachen Fall derselben Dynamik. Nehmen wir mir die Sache zu vereinfachen, habe ich mitgebracht. Also, hier vor mir steht ein Becher, dessen für euch unsichtbare Seite ich aktuell wahrnehme. Nun sage ich euch, auf dem Becher gibt es eine rote Marke. Was passiert, indem ihr mir glaubt? Erstens, versteht ihr, was ich meine? Das heißt, wie die Welt für mich nach meiner Mitteilung aussieht. In der Welt, wie sie jetzt für mich aussieht, gibt es einen Becher mit einer roten Marke drauf. Zweitens vollzieht ihr eine Übernahme, nämlich Ihr setzt als gültig etwas, worüber ihr verstanden habt, dass ich es als gültig setze. Das heißt die rote Marke. Die rote Marke ist jetzt ein Teil eurer Erfahrung als Gegenstand einer möglichen Anschauung. In der Übernahme geht es nicht nur um die Weitergabe eines bloßen Inhalts, sondern eines ganzen Systems von möglichen Erfahrungen. Ein System, das in den Horizont eurer aktuellen Erfahrung integriert wird. Zum Beispiel die Geltungssetzung der roten Marke impliziert ein ganzes System von Erfahrungsverläufen in Einstimmung mit solcher Setzung. Ich gebe euch einige Beispiele von Elementen dieses Systems. Wenn ich um den Becher laufe, werde ich die rote Marke sehen. Wenn ich mich annähere, wird die rote Marke größer werden. Wenn ich mich nach rechts bewege, wird sie auf meiner linken Seite sein und so weiter. Dass alles das schon implizit in der Übernahme ist, merken wir, wenn eine Unstimmigkeit im Verlauf der Erfahrung geschieht. Nehmen wir an, ihr bewegt euch um den Becher, aber ihr seht dabei keine rote Marke. Ihr würdet eine Durchstreichung oder eine Modalisierung der vorherigen Geltungssetzung erfahren. Das gleiche würde geschehen, zum Beispiel, falls die Wahrnehmung der roten Marke euch nach Hause begleitet, obwohl der Becher noch da ist. So, in diesem Fall würde auch eine Modalisierung geschehen. Das heißt, ich würde zum Beispiel denken, dass es um eine Sehstörung geht und nicht um einen Gegenstand in eurem Erfahrungsfeld. Also, nochmal den Punkt zu verdeutlichen. Durch die Vergegenwärtigung und die Antizipation übernimmt man ein ganzes und offenes System von möglichen Erfahrungen im Horizont des aktuellen Verlaufs der Erfahrung. Durch die Übernahme, wie in diesem Fall, ist eure Welt schon anders geworden. So, das war eine ganz allgemeine Beschreibung dieser Struktur der Übernahme. Und jetzt betrachten wir, welche Geltungsfundierungen in dieser Struktur zu finden sind. Es erweist sich ein Einwand zu unseren vorherigen Überlegungen. Man könnte zwar einwenden, ist doch die Hineinversetzung in die Erfahrung des anderen tatsächlich nötig? Ist es tatsächlich so, dass wir uns in die Perspektive des anderen durch die Mitteilung hineinversetzen, damit wir neue Geltungen für unsere Perspektive ererben? Nehmen wir an meiner Stelle sei hier eine robotische Stimme, die jede 5 Minuten wiederholt, es gibt eine rote Marke auf dem Becher. Sollten wir sagen, dass es hier um eine Hineinversetzung in die Perspektive der robotischen Stimme geht? Sind nicht das Verstehen der Worte oder eine Art von Zustimmung genug, um den Prozess der Übernahme zu erklären? Warum sollten wir dazu einen weiteren Akt der Hineinversetzung annehmen? Also wir haben hier die Gelegenheit, besser zu verstehen, warum Husserl von einer Vergemeinschaftung der Erfahrungen redet. In der Übernahme geschieht eine Identifizierung zwischen dem Sinn eines Systems der Erfahrung des anderen und dem Sinn eines Systems möglicher Erfahrungen in mir. Die zwei Systeme, und das ist wichtig zu bemerken, sind nicht nur durch eine Beziehung der Identifizierung, sondern auch durch eine Beziehung der Fundierung verbunden, miteinander verbunden. Die Geltung meiner Setzung besteht, insofern die Geltung der Setzung des Zeuges oder der Zeugin besteht. Im Fall der roten Marke gilt ein Gegenstand möglicher Erfahrung, in eurer Erfahrung, weil und nur weil ich es euch gesagt habe. Im Horizont der Erfahrung des Anthropologes gilt die Kobra auf dem Vulkan, weil und nur weil der Mitteiler es ihm gesagt hat. Ohne Mitteilung würde eine solche Geltungssetzung nicht bestehen. Mit anderen Worten ist die Mitteilung nicht nur die okkasionelle Gelegenheit einer Geltungssetzung, sondern, wir wiederholen es, ist die Geltung der Beziehung der Erfahrung des anderen untergeordnet. Also stellen wir die folgende Situation vor. Nachdem ihr durch meine Mitteilung die Geltungssetzung der roten Marke vollgezogen habt, erfährt ihr, dass ich farbenblind bin. Das heißt, ich bin nicht in der Lage, zwischen Rot und Grün zu unterscheiden. In diesem Fall wird die Geltung der vorherigen Setzung modalisiert werden. Der Gegenstand rote Marke hat jetzt ein zweideutiges ontologisches Status. Also in einem Fall wird ein eidetisches Gesetz der Struktur der Übernahme deutlich hervorgebracht. Aus einer Modalisierung des Status des Mitteilers ergibt sich eine Modalisierung der zum Mitteiler verbundenen Geltungssetzungen. Ein solches Gesetz gilt nicht für Mitteilung im Allgemeinen, sondern nur im Fall der Übernahme. Nehmen wir an, ich sage euch, hinter euch gibt es eine graue Wand. Ihr dreht euch um und seht die Wand. Hier ist die Funktion meiner Mitteilung, eure Aufmerksamkeit zu lenken, aber sie ist nicht die Quelle der Geltungssetzung, sondern ist die direkte Anschauung der Wand die Quelle. Also in diesem Fall, falls ihr danach erfährt, dass ich farbenblind bin, nichts Dramatisches geschieht. Das heißt, es findet keine Modalisierung der Geltungssetzung statt. Im Fall der Übernahme dagegen geschieht eine solche Modalisierung. Die Geltung eurer Setzung ist fundiert auf der Geltung meiner Setzung. Husserl erwähnt diese Fundierungsbeziehung durch den Terminus Mitglaube, Glauben mit. In der Übernahme gibt es eine Art von Glaube, die wesentlich mit ist. Das heißt, sie einschließt als solche eine Beziehung zur Erfahrung des anderen. Es gibt also eine Vergemeinschaftung der Erfahrungen, denn die Erfahrung des anderen ist in meine Erfahrung irgendwie eingebettet. Mit anderen Worten, gibt es eine strukturelle Asymmetrie zwischen den beiden Erfahrungen. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Hineinversetzung in die Erfahrung des anderen tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil der Übernahme ist. So, jetzt haben wir ein Bild ein Verständnis von diesem Begriff von Übernahme. Und jetzt wollen wir uns die Frage nach der Rechtfertigung der Übernahme stellen. So, welche Strukturen der Vernunft sind in diese Form, in der Übernahme zu finden? Oder ob überhaupt es gibt? Also unter welchen Bedingungen ist also die Übernahme gerechtfertigt? So, der dritte Punkt heißt die äußere Grenze der Übernahme. In Husserls Manuskripte sind interessante Bemerkungen in diesem Hinsicht zu finden. Husserl bemerkt, dass eine gültige Übernahme nur innerhalb gewissen Grenzen stattfinden kann. Es gibt Bedingungen der Möglichkeit für eine gültige Übernahme und ohne solche Bedingungen ist eine Übernahme ungültig. Husserl hat solche Bedingungen beschrieben, aber nicht eindeutig genannt. Wir werden zwei davon erwähnen und wir werden sie die äußere Grenze und die innere Grenze der Übernahme bezeichnen. Die äußere Grenze ist mit dem Begriff der Normalität verbunden und die innere Grenze ist mit dem Begriff der Einstimmigkeit verbunden. Fangen wir mit der äußeren Grenze der Übernahme an. Wie wir bemerkt haben, leisten die anderen Subjekte durch die Mitteilung einen ständigen Beitrag zur Bestimmung meiner Welt. Die dadurch ererbten Geltungen treten als Gegenstände möglicher Erfahrung in meinen Horizont ein und als solche üben sie schon eine Wirkung auf meine Art und Weise in der Welt zu wohnen. Denken wir an den Fall der Kobra auf dem Vulkan. Husserl bemerkt also, dass die anderen Subjekte in meiner Erfahrung Mitträger des Sinnes der Welt sind. Das heißt zum Beispiel, meine Erfahrung, was für mich als wirklich gilt, muss für Sie auch als wirklich gelten. Und in der Übernahme, was für Sie als wirklich gilt, muss für mich auch als wirklich gelten. In der Übernahme natürlich. Jedoch, und das ist das Wichtigste jetzt, sind nicht alle Subjekte dafür qualifiziert, Mitträger des Sinnes der Welt zu werden. Es gibt Subjekte, die, obwohl mit einer eigenen Perspektive auf die Welt ausgestattet, nicht in der Lage sind, einen Beitrag für die subjektive Bestimmung der Welt zu leisten. Ich kann eventuell in der Lage sein, Ihre Mitteilung zu verstehen, aber diese Hineinversetzung übt keine Rückwirkung auf meine eigene Welt. Solche Subjekte sind die sogenannten anormalen Subjekte, während die Qualifizierten die normalen Subjekte sind. Eine Art Berechtigung, auf Englisch benutzt man in der analytischen Philosophie für einen ähnlichen Begriff das Wort Entitlement, ist also erfordert, damit die Übernahme stattfinden kann. Solche Berechtigung ist manchmal nicht explizit Gesetz, aber schon implizit mitgesetzt in der Vollziehung der Übernahme. Denken wir wieder an den Fall des Farbenblinden. Wenn wir von Anfang an wissen, dass jemand farbenblind ist, wird der Weg zur Übernahme des Satzes, es gibt eine rote Marke auf dem Becher, schon von Anfang an sozusagen gesperrt. Die Übernahme könnte zwar in einem solchen Fall nur durch weitere Nachprüfungen geschehen. Zum Beispiel, vielleicht ist diese Person glaubwürdig und sie hat die Information von einem normalen Subjekt übernommen. So in diesem Fall ist unsere Übernahme gefällt. Die Normalität gilt als Rechtfertigung für das Vollziehen der Übernahme. Ich glaube ihm, ich glaube ihr, weil er sie normal ist. Eine eindringende Untersuchung der Normalität wäre höchst kompliziert. Ich möchte nur ganz kurz drei kleine Bemerkungen hinzufügen. Erstens, die Normalität ist einer gewissen Gemeinschaft relativ. Denken wir an eine Gemeinschaft von Farbenblinden. Was wäre normal dort? Zweitens, die Normalität ist dem jeweiligen Zugang zur Welt relativ. Ich könnte in einer Hinsicht normal sein, aber nicht in einem anderen. Und drittens, die Normalität ist offen. Ich nehme an, dass ich und jedes andere Subjekt normal ist, bis zum Punkt, in dem eine Unstimmigkeit in unseren Erfahrungen sich zeigt. Dann könnte ich entdecken, dass ich selber nicht normal bin. Manchmal denke ich schon so ohne diese Erfahrung. Aber um zu sagen, dass wenn wir dieses Wort Normalität in uns finden, müssen wir diese Punkte beachten. Es geht um eine offene Struktur und man kann nicht von Anfang an ganz gewiss sein, auf welcher Seite der Normalität man steht. Also das über die äußere Grenze der Übernahme. Die innere Grenze der Übernahme ist ihrerseits die Einstimmigkeit zwischen meiner Erfahrung und der Erfahrung des anderen, des Mitteilers. Versuchen wir dann näher zu verstehen, was er damit meint. In unserem Umgehen mit der alltäglichen Welt greifen wir den Sinn der uns begegnenden Gegenstände durch Typen, Hund, Haus, Baum und so weiter. Solche Typen sind weder Begriffe im echten Sinne, zum Beispiel fehlt uns eine Definition dafür, noch mentale Bilder. Sie sind nicht in unserem Kopf, sondern da, wo das Ding ist. Sie sind sondern Schemata. Wenn ich das Maul eines Hundes in einem Busch sehe, kann ich zu einem gewissen Grad auch den Rest seines Leibes antizipieren. Die Konstitution der Typen basiert sich auf die Akkumulation von Erfahrungen und es geht ja auch um ein offenes Prozess. Die Typen variieren, modifizieren sich, neue Typen entstehen und so weiter. Die Mitteilung hier ihrerseits basiert sich auf die Typen der vertrauten Welt. Wenn der andere oder die andere Hund sagt und ich in der Lage bin, es zu verstehen, geschieht so etwas durch die Bezugnahme auf solche Typen. Wenn der andere oder die andere über einen für seinen Gesprächspartner noch nicht konstituierten Typus berichtet, muss er oder sie Analogien mit den bekannten Typen verwenden. Zum Beispiel, wenn jemand versucht, ein Schnabeltier zu beschreiben, sagt man, er hat einen Schnabel wie eine Gans, aber auch einen Schwanz wie ein Biberleder und so weiter. Das Feld möglicher Erfahrungen des Zuhörers stimmt mit dem Horizont seiner vertrauten Welt, das heißt der Inbegriff der konstituierten Typen, überein. Alles, was jenseits diesem Horizont zu finden ist, kann in der Mitteilung nur durch Analogien zugänglich werden. In der Konstitution der Typen ist auch ein Horizont von Antizipationen beinhaltet. Das heißt, wir erwarten uns, dass das Ding so und so sich verhalten wird. Wie schon erwähnt, kann ich die Erfahrung des anderen durch Zeugnis übernehmen, nur insofern ich in der Lage bin, solche Erfahrungen auf die Typen meiner vertrauten Welt zurückzuführen. Und diese Struktur gilt nicht nur als Begrenzung der Übernahme, so ich muss verstehen, ich muss Typen dafür haben, sondern gilt auch, Husserl nach, als eine Quelle ihrer Rechtfertigung, eine Quelle der Rechtfertigung der Übernahme. Der Inhalt der Übernahme ist gültig, insofern er in eine Einstimmung mit den durch Typen antizipierten Verläufen sich zeigt. Beispiel dafür, wenn der andere mir sagt, vor jenem Haus bellte ein Hund, ist meine Übernahme in dem gerechtfertigt, dass der Inhalt in Einstimmung mit meinem Typus Hund ist. Wenn der andere mir sagt, vor jenem Haus redete ein Hund mit dem Briefträger, ist meine Übernahme durch das Typus nicht gerechtfertigt. So, das Reden mit dem Briefträger gehört nicht zu meinem Typus Hund. Das heißt nicht unbedingt, dass der Inhalt der Mitteilung falsch sei. Denken wir an den berühmten Fall von schwarzen Schwänen. Sondern nur, dass in solchen Fällen der Übernahme die Rechtfertigung durch die Typen fehlt. Gleichzeitig, und dieser ist ein weiterer wichtiger Punkt, muss man nicht vergessen, dass die Typen der vertrauten Welt eine offene Struktur sind. Wiederum, der Fall der schwarzen Schwänen ist exemplarisch. Dem ursprünglichen Typus gehörte nur die weiße Farbe. Aber sie wurde durch weitere Erfahrungen in weiß oder schwarz modifiziert. Das heißt, im Fall einer Unstimmigkeit zwischen einer Antizipation der Typen und einer Mitteilung steht das Ergebnis an sich offen. Die Antizipation hat nicht immer Recht. Es könnte mal sein, dass der Mitteiler Recht hat, sodass ich meinen Typus umgestalten muss. Eben dann, wann ist eine solche Umgestaltung gerechtfertigt? Husserl erwähnt das Problem nicht, leider. Zumindest in manchen Fällen können wir aber das folgende eidetische Gesetz vorschlagen. Je tiefer die Unstimmigkeit zwischen der Mitteilung und den Typen meiner Erfahrung ist, desto glaubwürdiger muss der Mitteiler sein, damit eine gerechtfertigte Übernahme stattfinden kann. Also wiederum, ich kann nicht einen Inhalt der Mitteilung an sich nur aufgrund der Unstimmigkeit mit meiner vorherigen Erfahrung aus der Übernahme ausschließen. Ich kann nur raten, dass er aufgrund der Typen höchst unwahrscheinlich sei. Damit eine Umgestaltung meines Typus geschehe, muss der Mitteiler in der Lage sein, auf Evidenzen, andere Evidenzen hinzudeuten, die erstens in Einstimmung mit seiner Mitteilung sind und zweitens in Unstimmigkeit mit meinem Typus seien. Nehmen wir einen einfachen Fall. Ich gehe zum Arzt für eine Kontrolle, obwohl ich mich ganz gesund fühle. Der Arzt sagt mir aber, dass es mir eigentlich nicht so gut geht. Ich habe hohen Blutdruck. Ich muss vieles in meinem Lebensstil ändern. Wie kann der Arzt mich überzeugen, dass es der Fall ist? Er kann so machen. Er kann auf Evidenzen in meiner Erfahrung hindeuten, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Nasenbluten und sogar vielleicht sogar solche Phänomene in der Zukunft. Das heißt, er kann sagen, jetzt fühlst du dich gut, aber warte einen Monat oder zwei und dann wird das alles passieren. Okay, nehmen wir an, er hatte recht. Was geschieht? Solche Symptome sind in Einstimmung mit dem Inhalt der Mitteilung. So, ich habe einen hohen Blutdruck, aber sie sind in Unstimmigkeit mit meinem Typus gesunder Mensch. Ich muss meinen Typus in Bezug auf meine Erfahrung ändern. Ich bin kein gesunder Mensch. Also die Akkumulation der Symptome, da nehmen wir an, es mir immer schlechter geht, wie zu einer Evidenz, deren relative Stärke in meiner Erfahrung noch größer als die Stärke des Typus gesunder Mensch ist. Also nochmals den Punkt zu betonen, es gibt diese innere Grenze der Übernahme, das heißt die Einstimmigkeit zwischen dem Inhalt der Mitteilung und den Antizipationen der Typen in meiner Erfahrung. Aber ideell zumindest besteht auch die Möglichkeit, dass die Unstimmigkeit zu einer Umgestaltung der Typen bringen wird. Damit solche Umgestaltung gerechtfertigt sei, muss der Mitteiler ideell in der Lage sein, auf andere Evidenzen in meiner Erfahrung hinzudeuten. So, jetzt möchte ich ganz kurz die Ergebnisse zusammenfassen und dann mich auf einige Bemerkungen über die Rechtfertigung konzentrieren. Also, wiederum, nach Husserl kann in der Mitteilung eine Übernahme stattfinden, wenn ein Zuhörer in die Erfahrung des Mitteilers sich hineinversetzt, das heißt, er oder sie vollzieht durch Vergegenwärtigung eine Variation seiner eigenen oder ihrer eigenen Welt, um zu verstehen, wie die Welt dem anderen aussieht. Und dadurch auch ein gewisses System von Geltungssetzungen in die eigene Erfahrung importiert. Solche Geltungssetzungen sind auf die Erfahrung des anderen fundiert. Falls die Geltung der Erfahrung des anderen durchgestrichen wird, wie im Fall von Farbenbind, ist auch die Geltungssetzung der eigenen Erfahrung durchgestrichen. Solche Struktur wird von Husserl mit Glaube benannt und darin besteht der Wesenszug der Erkenntnis durch Zeuge. So, das, was die Struktur angeht. Und dann haben wir gesagt, es bestehen Grenzen für die Gültigkeit der Übernahme, eine sogenannte äußere Grenze, die Normalität, und eine innere Grenze, die Einstimmigkeit, die wir jetzt beschrieben haben. Also der letzte Punkt, den wir erwähnt haben, so die Tatsache, dass die Dynamik der Einstimmigkeit oder Unstimmigkeit an sich offen ist, ist viel versprechend und viel problematisch. Und man kann auch in anderen Stellen im Husserlschen Korpus interessante Überlegungen darüber finden. Es gibt zum Beispiel eine sehr interessante Beschreibung der Mitteilung im 12. In der 12. Beilage vom Band 15, das heißt der letzte Band über Intersubjektivität, im Rahmen einer Diskussion der Unterschiede zwischen menschlicher und tierischen Mitteilung. So, ich kann nicht das Ganze berichten, es wäre sehr interessant. Ich möchte nur diese Definition in Betracht nehmen, um deutlich diese Aspekte der Rechtfertigung zu merken. Also, in diesem Manuskript findet man eine sehr reichhaltige Formulierung von dem, was Husserl Mitteilung, aber auch gleichzeitig Übernahme in diesem Fall bezeichnet. So, ich lese diese Formulierung einfach. Zitat. In der Mitteilung besagt ihr Nachverstehen als ein Quasi-Vollziehen dieser Tätigkeiten und ihrer Ausgangserfahrungen, die der Verstehende im Allgemeinen nie erlebt hat, dass ihm durch eine Indizierung von den sprachlichen Intentionen her eine mögliche Erfahrung vermittelt ist und im motivierten Mitglauben und wiederum vermittelt, was ihr für ihn als Bestimmtheit fehlt und was sich für ihn durch Explikation und eigene Typenauffassung bestimmen würde. Zitat Ende. Also versuchen wir, die unterschiedlichen Glieder dieser Formulierung zu verdeutlichen. Zuerst, Husserl bezeichnet das Verstehen des Inhalts einer Mitteilung als Nachverstehen. Ich verstehe eine gewisse Tatsache, zum Beispiel, dass es eine rote Marke auf dem Becher gibt, und ich verstehe es aufgrund einer Mitteilung. Es besteht eine Priorität der Erfahrung des anderen über mein Verstehen. Deswegen also Nachverstehen. Zweitens, solches Verstehen wird durch eine Hineinversetzung, nämlich eine Vergegenwärtigung und eine Identifizierung zwischen der Erfahrung des anderen und meiner Erfahrung vollgezogen. Husserl nennt diese Leistung ein quasi Vollzug einer Erfahrung, nämlich eines anschaulichen Verlaufs und dessen verbundenen Urteilssetzung. Ich sehe die rote Marke und ich urteile, es gibt eine rote Marke auf dem Becher. Das wäre im aktuellen Vollzug. Und im quasi Vollzug ist es, als ob ich alles das gemacht hätte, obwohl ich es nie erlebt habe, wie er sagt. Drittens, Husserl merkt, dass damit ein Mitglaube verbunden ist, nämlich eine auf die Gültigkeit der Erfahrung des anderen fundierte Geltungssetzung. Das haben wir schon erwähnt. Dann viertens, Husserl merkt, dass solche Mitglaube motiviert ist, das heißt gerechtfertigt. Und dann, und das ist das Wichtigste für uns jetzt, merkt Husserl, dass auch was an Bestimmtheiten fehlt und was sich für ihn, für den Zuhörer, durch Explikation und eigene Typenauffassung bestimmen würde, Zitat Ende, mitgeteilt wird. Also es wird mitgeteilt, was dem Zuhörer bei dem Vollzug eines möglichen Erfahrungsverlaufes passieren würde. Mit anderen Worten, wenn ich den Satz "Es gibt eine rote Marke auf dem Becher" übernehme, implizit die Übernahme, dass ich irgendwie verstehe, dass, falls ich mich in diese Richtung bewege, werde ich die rote Marke anschaulich in meiner Erfahrung wird. Und implizit, dass ich verstehe, dass die Marke bei meinem Weggehen verschwinden würde, dass die Marke rot und nicht grün ist und so weiter. Also ein ganzes unendliches System von weiteren Bestimmungen ist in der Übernahme der Mitteilung. Es gibt eine rote Marke auf dem Becher impliziert. Nach Husserls Behauptung geschieht in der Mitteilung die Übernahme von einem in meiner aktuellen Erfahrung noch verworrenen, so er benutzt dieses Wort, angedeuteten Inhalt. Mit einem solchen Inhalt ist ein ganzes System von möglichen Erfahrungen und Erfüllungen mitgegeben. Also die letzte Frage, die wir uns stellen, ist dieser Anspruch Husserls nicht übertrieben? So, ist es tatsächlich so, dass ich durch die Mitteilung dieses ganze System von möglichen Erfahrungen irgendwie bekomme? Zum Beispiel, wenn der Arzt mir sagt, Sie haben einen hohen Blutdruck, sie müssen mit dem Satz aufhören, nehmen wir, kann ich mehr oder weniger verstehen, was er meint und ihm gehorchen, obwohl ich nicht in der Lage bin, alles, was in seiner Mitteilung implizit ist, zu verstehen. Es könnte sein, dass ich nicht genau verstehe, was es heißt, einen hohen Blutdruck zu haben, aber ich folge einfach ihm, ich vertraue ihm. Also, warum denn sagt Husserl, dass in der Übernahme statt, was für ihn an Bestimmtheit fehlt und was sie für ihn durch Explikation und Eigentypenauffassung bestimmen würde, durch eine Indizierung, Zitat Ende, mitgeteilt wird? Eben die Lösung ist genau im Wort Indizierung zu finden. Die Bedeutung dieses Wortes wird von Husserl im 16. Paragraph von Formalen und Transzendentalen Logik erwähnt. Husserl stellt das folgende Beispiel dar. Beim Zuhören oder beim Lesen kann ich passiv das Strömen der Wörter wahrnehmen, auch bei einem philosophischen Vortrag zum Beispiel. Und dabei ist der mitgeteilte Gedankengang von Zuhörer nicht Glied für Glied herzeugt, sondern nur, wie er sagt, indiziert. Die Worte und ihre Beziehungen deuten an gewisse Bedeutungen an, nämlich an die entsprechenden Urteile. Zum Beispiel die Worte, der Hund ist gelb, deuten an das Urteil, der Hund ist gelb an, als logischer Gegenstand, ohne aber, dass solche Urteile vom Zuhörer erzeugt werden. Ein anderes Beispiel ist das folgende. Das ist ein Beispiel von Husserl. Wenn ich die Straße mit meinem Haus mir vorstelle, kann ich es zweierlei machen. Ich kann alles, wie Husserl sagt, verworren in eins vorstellen, oder ich kann Glied für Glied das Ganze artikulieren. Der Übergang von einem Verschworenen zu einem artikulierten Bewusstsein wird von Husserl Explikation genannt. Dabei, bei diesem Prozess, besteht ein Identitätsbewusstsein zwischen dem Explanandum und dem Explikans. Im Beispiel der Straße ist der gemeinte Gegenstand in den beiden Vorstellungen dasselbe. Nur die Art der Vorstellung wird geändert. Eben das Interessante für uns, ein solcher Übergang kann auch bei der sprachlichen Mitteilung stattfinden. Das von dem anderen mitgeteilten Urteil wird einem Prozess der Explikation unterworfen. Und dabei werden die früher nur indizierten Elemente zur Evidenz gebracht werden. Solcher Prozess geschieht oft bei einer Debatte über allgemeine Themen. Zum Beispiel einer sagt, Europa muss ihre Politik verändern, so ganz in allgemein. Und dann jemand fragt, was meinst du mit ihrer Politik? So, man fragt nach einer Explikation. Und die Antwort lautet zum Beispiel, einige ihrer Regierungsinstitutionen. Und dann wieder, welche Institutionen und so weiter. So, der Inhalt von dem von der ersten Vorstellung Politik wird deutlicher und deutlicher, expliziter und expliziter. So etwas geschieht oft in der Debatte, aber so etwas kann bei jedem ausgedruckten Urteil passieren, wie auch zum Beispiel beim Urteil, es gibt eine rote Marke auf dem Becher. Man könnte fragen, welche Becher, was meinst du mit rot und so weiter. Der Prozess der Explikation ist also ein potenziell unendlicher Prozess der weiteren Bestimmung. Bei wem? Das früher erwähnte System von möglichen Erfahrungen aufgelegt wird. Und Husserl merkt auch, dass während des Prozesses der Explikation Unstimmigkeiten entstehen können. Dabei wird etwas im Inhalt des Mitglaubens modalisiert. Zum Beispiel während der Explikation des Urteils, es gibt eine rote Marke auf dem Becher, könnte er sicher weisen, dass ich eine ganz eigentümliche Auffassung von Rot habe. Ein solches Ergebnis der Explikation würde einen Einfluss auf die Übernahme haben. Also die Rücksichtnahme auf die Dynamik der Explikation hilft uns bei der Antwort der noch offenen Frage. Nach Husserls Behauptung geschieht in der Mitteilung die Übernahme von einem in meiner aktuellen Erfahrung noch verworrenen, angedeuteten Inhalt. Und eben mit einem solchen Inhalt ist ein ganzes System von möglichen Erfahrungen und Erfüllungen mitgegeben. Wir hatten uns gefragt, ist dieser Anspruch nicht übertrieben? Also die Antwort ist, eben, wenn wir verstanden haben, was indizieren heißt, haben wir die Antwort. Das ganze System ist indiziert gegeben oder verworren gegeben, wie Husserl sagt. Wenn der Arzt mir sagt, Sie haben einen hohen Blutdruck, damit meine Übernahme motiviert und gerechtfertigt sei, muss ich ideell in der Lage sein, von ihm eine Rechtfertigung der Mitteilung zu erfordern. So, ich muss in der Lage sein, eine Explikation von ihm zu bekommen. Eine Rechtfertigung der Mitteilung zu erfordern, heißt eben genau, den Prozess der Explikation, der Kundgebung weiterer Evidenzen anzufangen. Eine ideale Bedingung der gerechtfertigten Übernahme ist also ein unendlicher Prozess der Explikation, bei dem keine Unstimmigkeit zwischen Elementen der Mitteilung und meiner Erfahrung sich zeigt. Natürlich ist ein solcher Fall unmöglich zu verwirklichen, aber dadurch gewinnen wir ein praktisches Gesetz. Je mehr sind der Mitteiler und der Zuhörer in der Lage, eine Explikation der Mitteilung zu vollziehen, desto gerechtfertiger ist die Übernahme. Jetzt ein kurzes Schlusswort. Also wie schon erwähnt, spielt die Erkenntnis durch Zeuge eine wesentliche Rolle im alltäglichen Leben und in der Entwicklung der Gesellschaft. Aber, das ist zumindest meine Meinung, es gibt noch viel zu tun, um philosophisch zu verstehen, wie es funktioniert. Husserls Analyse der Übernahme erlaubt uns, einige wesentliche Züge dieser Art von Erkenntnis zu verstehen. Also die Hineinversetzung durch Vergegenwärtigung in die Erfahrung des Anderen, die als Fundierung der ererbten Erkenntnis in Geltung bleibt, dann die Integration durch Antizipation des Übernommenen in den Horizont der von Typen konstituierten vertrauten Welt. Und dann haben wir gemerkt, es gibt Grenzen für die Übernahme, die Normalität und die Einstimmigkeit. Und in den Fällen der Unstimmigkeit können unterschiedliche Lösungen passieren. Es kann sein, dass der Zeuge stärkere Evidenzen als meine vorherige Erfahrung vorbringen kann. So, das muss man überprüfen. Der Prozess der Rechtfertigung der Übernahme ist ideell tief mit der Möglichkeit der Explikation verbunden. Der Zeuge oder die Zeugin muss in der Lage sein, ideell ins Unendliche die Implikationen seiner oder ihrer Mitteilung explizit zu machen. Oder mit anderen Worten, das unendliche System von damit mitgegebenen weiteren Erfahrungen zur Gegebenheit zu bringen. Und der Zuhörer muss ideell in der Lage sein, der Explikation durch Nachverstehen zu folgen und die Einstimmigkeit mit der eigenen Erfahrung zu überprüfen. Je mehr eine solche Explikation stattfindet, desto gerechtfertiger die Übernahme ist. Dadurch zeigt sich, dass die Übernahme viel mehr als ein bloßer Austausch von Informationen ist. Oft wird durch den Begriff von Knowledge Sharing nur ein Informationsaustausch gemeint. Aber Husserl zeigt, dass ein echter Wissensaustausch was etwas tiefer ist, nämlich eine Vergemeinschaftung der Erfahrung und damit eine Teilung der Verantwortung, eine Beziehung zwischen Mitteiler und Zuhörer. Darin ist auch Verantwortung der Rechtfertigung der potenziell unendlichen Explikation einbezogen. In einer Epoche von beschleunigten Übertragungen von Informationen, wie die unsere ist, ist Husserls Einladung zu verantwortungsvollen Dialogen und zur Erzeugung von qualifizierten Aufeinanderfolgen von Zeugen für die Übernahme der Erkenntnis ohne Zweifel unsere Aufmerksamkeit würdig. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.